Unternehmer Jam Session.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits in einem Gründungsprozess befinden oder vielleicht sogar bereits ein Unternehmen in einer dieser Branchen gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. In der heutigen Folge möchte ich dir das Bankgespräch im Rahmen eines Finanzierungsprozesses näher bringen, dir dort ein wenig die Angst nehmen und dir vor allem zeigen, wie du dich und dein Vorhaben präsentieren musst, damit du nicht zu denjenigen gehörst, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% nicht erfolgreich aus einem solchen Gespräch herausgehen. Das sind nämlich tatsächlich Erfahrungen, die zeigen, 50% derjenigen, die in einem Bankgespräch sitzen, scheitern. Ich formuliere es jetzt mal hart. Das heißt, bekommen keine Finanzierungszusage. Und das ist per se natürlich schon mal traurig, aber vor allem auch vor dem Hintergrund, da es schon fast ein Privileg ist, in ein solches Bankgespräch überhaupt zu kommen, weil es gibt andere Erfahrungen, die zeigen, dass lediglich 20% derjenigen, die einen Businessplan bei einer Bank einreichen, überhaupt in den Genuss eines solchen Bankgespräches kommen. Wie ihr euren Businessplan so gestaltet, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist und nahezu bei 100% liegt, dass ihr auch in ein Bankgespräch kommt, das ist Gegenstand in einer anderen Folge dieses Podcastes. Heute geht es darum, was müsst ihr tun, damit ihr zu denjenigen gehört, die mit einer Finanzierungszusage aus einem solchen Bankgespräch hervorgehen. Und das möchte ich euch nicht alleine näher bringen, sondern ich habe mir einen sehr, sehr erfahrenen Banker mit Markus Marx eingeladen. Markus Marx ist Banker der Sparkasse Köln-Bonn. Und wir wollen euch zeigen, und vor allem Markus Marx wird euch erklären, worauf legt er Wert in einem Bankgespräch, wie müsst ihr euch als Gründer präsentieren, dass er sagt, jawohl, das Vorhaben möchte ich begleiten. Zudem verrät uns Markus Marx, auch das ganz spannend, wie hoch die Ausfallquote bei den durch die Sparkasse Köln-Bonn begleiteten Existenzgründungen ist und was sie alles dafür tun, damit sie eine möglichst geringe Ausfallquote haben. Wie auch von Anfang an versucht wird, das Thema Nachfinanzierung zu vermeiden. Auch das immer ein relevantes Thema in Finanzierungsprozessen. Und wir nähern uns der Frage oder wir klären die Frage, ob Schufa-Einträge tatsächlich immer ein K.O.-Kriterium im Rahmen einer Finanzierung sind. Was leider auf der Strecke geblieben ist, ist die Kategorie Freestyle. Das werden wir an anderer Stelle nochmal nachholen müssen. Nach dem Interview werde ich euch noch ein wenig Mehrwert bieten, dahingehend, dass ich euch verrate, wie ihr euch optimalerweise auf die für mich wichtigste Phase in einem solchen Bankgespräch vorbereitet. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit dem Real Talk mit Markus Marx zu dem Thema, wie ihr als Sieger aus einem solchen Bankgespräch hervorgeht. Auf meinen heutigen Gesprächspartner freue ich mich sehr, sehr, sehr. Wir kennen uns schon lange, irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 2000er haben wir uns kennengelernt. Es ist Markus Marx, er ist Vertriebsdirektor. Bist du das noch? Ist das noch die korrekte Bezeichnung?
Genau, wurde mir noch nicht abgenommen, ja.
Wurde noch nicht abgenommen. Vertriebsdirektor, das klingt immer so ein bisschen steif und konservativ, spiegelt gar nicht so seine Persönlichkeit wider. Er ist ein Urgestein der Sparkasse Köln-Bonn. Schon Anfang der 90er Jahre. Ich habe mich da ein bisschen drauf vorbereitet und wir machen viele Veranstaltungen zusammen. Deshalb kenne ich seinen Lebenslauf so ein bisschen, weil er ihn dort immer präsentiert. Ist im Gründercenter der Sparkasse Köln-Bonn und gehört zu denjenigen Personen, die ich schon mal erwähnt habe in vorhergehenden Folgen, wo so ein bisschen das Thema war, dass Unternehmer neben ganz viel Fleiß und so weiter auch ein Quäntchen Glück brauchen und die richtigen Menschen treffen müssen.
Und meiner Meinung nach ist Markus Marx in Funktion als Bankberater einer dieser richtigen Menschen, weil wenn er mal überzeugt ist von einer Gründungsidee, von einem Gründungsvorhaben, dann ist er das, was man sich immer nur wünschen kann als Gründer, der beste Freund. Und er versucht das Vorhaben tatsächlich durchzuboxen gegen alle Widerstände. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn man dann einen solchen Banker an seiner Seite hat. Bevor jetzt alle gleich die Arme in die Luft reißen und Markus Marx anrufen, muss man dazu sagen, hatte ich schon gesagt, er ist bei der Sparkasse Köln-Bonn. Es gibt in der Finanzierungslandschaft leider, muss man sagen, das sogenannte Regionalitätsprinzip. Das Gründercenter der Sparkasse Köln-Bonn kommt nur für Gründungen in der Region Köln und Bonn zum Tragen. Aber für alle, die da eine Gründungsidee verfolgen in der Region, ist die Sparkasse Köln-Bonn auf jeden Fall ein richtiger Ansprechpartner. Und mit Markus möchte ich heute so ein bisschen über das Thema sprechen, wie laufen eigentlich Bankgespräche ab, wie sollte man sich auf Bankgespräche vorbereiten, weil das Bankgespräch ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Finanzierungsprozess ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, es liegt ein Businessplan vor und eine Geschäftsidee, die Markus Marx erstmal überzeugt hat. Und wir kommen zum Bankgespräch. Und da würde ich dich, lieber Markus, einfach mal bitten, vielleicht mal kurz zu skizzieren, wie läuft denn typischerweise so ein Bankgespräch dann bei dir ab?
Ja, erstmal vielen Dank für die einführenden Worte. Gott sei Dank ist keine Kamera hier, dann würde man glatt sehen, dass ich gerade rot angelaufen bin bei so viel Vorschusslorbeeren.
Ja, mir ist eine Nase gewachsen.
Hallo Pinocchio, ich grüße dich. Ja, trotzdem, vielen Dank. Ja, Vertriebsdirektor ist ein Titel, den man bekommt, wenn man viele, viele Jahre im Firmenkundengeschäft arbeitet. Letztendlich bin ich ganz normal Firmenkundenberater, hier in der Spezialfunktion als Existenzgründungsberater. Und das ist das, was ich seit 21 Jahren bei der Sparkasse Köln-Bonn mache, Gründungsideen zu bewerten und diese auch zu begleiten. Natürlich klassisch durch eine Finanzierung, das ist erstmal so meine Hauptaufgabe. Aber nichtsdestotrotz, die Rolle einer Sparkasse oder einer finanzierenden Bank ist sicherlich nicht nur die Finanzierung aufzustellen. Also ich sehe mich viel eher, so wie du es gerade vielleicht gesagt hast, als Freund, Partner, Sorgenfresser, Lösungsanbieter. Was muss man in der Gründungsphase noch alles für Existenzgründer sein, die Sorgen und Nöte an allen Ecken sehen gegen die administrativen Dinge der...
Also, Lösungsanbieter ist da tatsächlich sehr, sehr passend. Also man trifft ja oft auf Leute, die einem immer dann erzählen, auch bei vielen anderen Banken ist das so, die einem erzählen, was da jetzt gerade alles nicht geht. Und hier haben wir dann wirklich, dass du aber auch Lösungen aufzeigst, wie es denn dann gehen kann. Also von daher ist Lösungsanbieter perfekt.
Ja, also dieses klassische Schwarz oder Weiß gibt es halt nicht. Ne? Wäre sehr schön, würde unseren Job sehr leicht machen. Ne? Aber letztendlich, ich sage es mal von der anderen Seite. Ne? Selbst wenn ich ein Konzept bekomme, was ich nicht begleite, versuche ich dem Gründer noch zu helfen durch Informationen oder Fakten oder Hilfestellungen, wie er sein Existenzgründungsvorhaben trotzdem noch umsetzen kann oder in welcher Richtung er einfach mal denken muss, um es vielleicht doch umsetzen zu können. Denn Finanzierung einfach abzulehnen ist eine Sache, aber wir sehen uns tatsächlich als lösungsorientiertes Kreditinstitut. Ne? Aber nichtsdestotrotz, unser Fokus ist natürlich, und davon leben wir, und letztendlich verdienen wir nur damit Geld, wenn wir tatsächlich auch Kredite vergeben, wo der Kunde Zinsen für zahlt. Das heißt, hauptsächlich bin ich natürlich Finanzierungsberater, der versucht, die Existenzgründungskonzepte durch die Strukturierung der Finanzierung umzusetzen und ihm das notwendige Kapital zur Verfügung zu stellen, damit er tatsächlich mit seiner Existenzgründung durchstarten kann. Aber wie gesagt, das, was ich eben sagte, uns ist sehr wichtig, dass wir partnerschaftlich auf Augenhöhe mit den Existenzgründern zusammenarbeiten.
Ja, wenn ich da kurz einhaken kann, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also auch wenn die Sparkasse Köln-Bonn mal ein Vorhaben nicht begleitet, was natürlich vorkommt, bekommt man immer wertvolle Hinweise, wieso, weshalb, warum das Vorhaben aus Sicht der Bank nicht begleitet werden kann. Und da ein ganz, ganz wichtiger Tipp für alle, die vielleicht mal eine Ablehnung bekommen haben und keine Begründung erhalten haben, wieso, weshalb, warum die Gründung jetzt abgelehnt wurde, bitte nachfragen. Zumindest versuchen, das Feedback zu bekommen, wieso, weshalb, warum das Vorhaben nicht begleitet werden kann. Da auch ganz wichtig, nur weil eine Bank sagt, wir möchten das Vorhaben nicht begleiten, heißt das nicht automatisch, dass nicht eine andere Bank vielleicht sagt, nee, das finden wir genau richtig für uns und finden wir richtig gut und begleiten das. Von daher immer wichtig zu fragen, wenn eine Ablehnung da ist, wieso, weshalb, warum, damit man selber lernen kann und gewisse und Änderungen vielleicht am Businessplan oder was auch immer an der Gesprächsführung noch vornehmen kann.
Definitiv. Das sind auch die Punkte, die ich den Existenzgründern dann weitergebe, wenn die dann noch die Gespräche mit anderen Banken aufnehmen. Ne? Erstmal an den Punkten zu arbeiten und sich dann nochmal ein Feedback geben zu lassen. Am Ende des Tages natürlich, wenn man von 3-4 Banken dasselbe Feedback bekommt, sollte man vielleicht auch irgendwann dieses Feedback annehmen und nochmal drüber nachdenken, ob man das tatsächlich mit der Brechstange durchsetzen möchte. Ne?
Ja, nochmal, ich ziehe meine Einstiegsfrage nochmal zurück. Wonach bewertest du eigentlich grundsätzlich, ob du ein Vorhaben begleitest? Also was sind da so die 3, 4, 5 Faktoren, die aus deiner Sicht vielleicht stimmen müssen?
Ja, bei der Immobilie würde ich jetzt sagen Lage, Lage, Lage. Beim ja. Existenzgründer, Gründer, Gründer, Gründer. Ne? Also ja. ganz vorne im Fokus steht natürlich der Existenzgründer. Ne? Und wir haben es in unseren Veranstaltungen schon häufig gesagt, ein guter Gründer ist in der Lage und hat die Qualität, auch ein schlechtes Konzept umzusetzen. Aber ein schlechter Gründer kann das beste Konzept am Markt einfach nicht umsetzen. Von daher ist für mich wichtig, dass der Gründer tatsächlich auch eine Gründerpersönlichkeit ist. Also das steht für mich absolut im Vordergrund. Die Person im Hintergrund sind natürlich viele andere Faktoren, die einspielen. Das ist natürlich wieder der Standort für das Geschäft. Was ist es für ein Geschäft? Wie ist der Markteintritt bewertet? Bringt der Eigenkapital mit? Sind Rücklagen da? Das sind nachher sehr, sehr viele Sachen, die von uns bewertet werden müssen, die wir auch bewerten. Aber es nützt alles nichts, wenn im Hintergrund alles top ist, aber der Gründer vielleicht nicht geeignet ist, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Viele Personen haben halt nicht die Ambition oder vielleicht auch nicht die Qualifikation, sich selbstständig zu machen. Die sind halt in einer Anstellungsposition besser aufgehoben als in der Selbstständigkeit.
Ja, und da muss man ja auch an der Stelle mal sagen, das ist ja völlig okay. Ne? Es muss nicht jeder in die Selbstständigkeit gehen, wenn gewisses Mindset vielleicht einfach da dagegen spricht. Gibt es, weil das werde ich oft gefragt von Gründungsinteressierten, gibt es bei Banken sowas wie eine schwarze Liste, irgendwie Branchen, die da draufstehen? Also hört man ja oft über Gastronomie, ist nicht finanzierbar bei Banken beispielsweise. Also ich sage immer, nee, sowas existiert nach meinem Wissen nicht. Aber wenn wir hier schon mal einen Fachmann am Tisch sitzen haben.
Hören wir auch immer wieder, dass es sowas gibt. Es rufen tatsächlich auch Kunden an und fragen, ob das überhaupt finanziert werden kann oder ob das gestrichen ist. Sparkasse Köln-Bonn, muss man ganz klar sagen, es gibt sicherlich zwei Bereiche, die wir definitiv nicht machen. Das ist alles, was mit Gewaltverherrlichung ist und natürlich auch illegale Sachen. Mhm. Es muss alles legal sein, es muss alles ordnungsgemäß laufen. Wenn wir den Verdacht auf Schwarzgeld haben oder Steuerhinterziehung etc., das sind natürlich so Sachen, die wir nicht begleiten wollen. Also wir achten schon sehr darauf, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Und das Thema Gewaltverherrlichung, alles was mit Waffen zu tun hat, das sind so Sachen, die wir natürlich nicht begleiten wollen.
Ja, aber grundsätzlich so, die Faktoren, die du eben genannt hattest, die dir wichtig sind, also vom Gründer angefangen, prüfst du ja im ersten Schritt immer erstmal einen Businessplan ab. Der klassische Weg ist ja, ihr bekommt einen Businessplan geschickt und anhand dieser Unterlage entscheidet ihr dann, ob ihr einen Gründer zum Gespräch einladet. Also da schon mal der wichtige Tipp an alle Gründer an der Stelle, warum auch der Businessplan so wichtig ist, weil es prinzipiell eine Entscheidungsgrundlage ist, um zum Bankgespräch zu kommen. Aber der Businessplan soll an dieser Stelle jetzt nicht das Thema sein. Wir gehen jetzt davon aus, es ist ein Businessplan, der dich überzeugt hat und es kommt jetzt zum Bankgespräch. Wie läuft dann typischerweise so ein Bankgespräch ab?
Ja, ich denke, dass oder meine Erwartungshaltung an das Bankgespräch ist, dass so wie wir es heute vielleicht auch hier im Podcast erleben, ne, eine lockere Atmosphäre, fair miteinander umgehen, das ist für mich das Wichtigste. Aber so von der Reihenfolge ist es immer so, ich lege sehr viel Wert drauf, am Anfang so ein bisschen Warm-up zu machen, um für einen Existenzgründer ist so ein Bankengespräch sicherlich nichts Alltägliches, nicht etwas, was er jeden Tag macht, ne? Ähnlich wie eine Prüfungssituation im Abitur. Man konzentriert sich auf seine Selbstständigkeit, auf den Punkt und dann muss er plötzlich performen. Ne? Und das kann schon mal sehr großen Druck auf den Existenzgründer auswirken. Von daher versuche ich schon immer am Anfang Warm-up, ein bisschen lockere Atmosphäre schaffen. Meistens rede ich am Anfang, erzähle ein bisschen was zu meiner Person, zur Sparkasse Köln-Bonn. Wie arbeiten wir mit Existenzgründern? Was ist so unsere Erwartungshaltung, um ihm so ein bisschen die Angst zu nehmen und ihn zu motivieren, auch selber von sich zu erzählen. Im nächsten Schritt erzählt er natürlich was zu seiner Person, zu seiner Geschäftsidee. Und danach gehen wir eigentlich schon in den Fragenbereich über, ne? Und aber wie gesagt, auf Augenhöhe und ein faires Miteinander. Es sollte authentisch sein, ne? Das ist auch wichtig, ne? Klassiker, die wir auch häufiger mal gesagt haben, ne? Wenn der Handwerker, der muss sich nicht vorher in den Anzug quälen, um denn bei uns zum Termin zu kommen, sondern er soll so kommen, wie er ist, ne? Also
ist tatsächlich eine sehr, sehr häufige Frage, die ich immer als Berater bekomme: Wie kleide ich mich denn für das Bankgespräch?
Ja, okay. Ist tatsächlich immer so. Flipflops und kurze Hose ist vielleicht nicht immer der richtige Weg, aber auch.
Vielleicht, wenn er Surflehrer werden will oder so Surfschule aufmachen will.
Dann auf alle Fälle, dann wäre es dann wieder authentisch. Ne? Nein, also jeder soll so kommen, wie er sich wohlfühlt. Ne?
Ja, das ist genau das Wichtige. Also ich sage es auch immer so ein bisschen, wie es dem Vorhaben angemessen ist. Eigentlich so, wie man seinen Kunden auch gegenübertreten würde. So sollte man sich auch gegenüber der Bank präsentieren. Und dann hast du gesagt, klar, dann gibst du ihm erstmal Raum, dass er von seinem Vorhaben, von sich und seinem Vorhaben erzählt. Dann geht es so ein bisschen in die Fragenrunde. Da sind es dann wieder die Themen, die du eben schon angesprochen hattest, die wichtig sein können. Ist ja jetzt sehr individuell vom Vorhaben, ob es der Standort ist, die Beschaffung, Mitarbeiter etc. pp. Was ich bei dir ganz beeindruckend tatsächlich immer finde, ist, weil ich das selten so erlebe, wie gut du dich auch auf Bankgespräche tatsächlich vorbereitest. Ich meine, das sollte man wahrscheinlich erstmal als Selbstverständlichkeit nehmen. Für dich ist es wahrscheinlich auch eine Selbstverständlichkeit. Aber ich kann da wirklich spiegeln, dass das nicht die Selbstverständlichkeit ist. Also manchmal kommt man in Bankgespräche rein, da merkst du, der Businessplan wurde nicht gelesen. Also da werden Fragen gestellt, die theoretisch Testfragen sein können, aber bei dir ist gemarkert im Businessplan. Und du hast mir auch erzählt, dass du dich beispielsweise, wenn es ein standortkritisches Konzept ist, also wo der Standort eine Rolle spielt, dass du ja vorher auch sogar schon den Standort angeguckt hast.
Ja.
Machst du das nach wie vor so?
Nein, definitiv, aber auch da wieder danke an dich, dass du das so siehst. Für mich ist es selbstverständlich. Ich gehe in keinen Termin rein, ohne den Businessplan gelesen zu haben. Ne? Und wenn es zeitkritisch ist, sage ich den Kunden auch immer, er muss mir auch die Zeit geben, mich einzuarbeiten. Ne? Also für mich gehört dazu, das, was du gerade gesagt hast, klar, wenn standortspezifische Dinge sind, dass ich mir den Standort schon vorab angucke, mir nochmal die Rahmenbedingungen anschaue. Natürlich kenne ich mich über 21 Jahre Gründungsgeschäft bei der Sparkasse Köln-Bonn in Köln sicherlich gut aus, aber die eine oder andere Ecke habe ich in Köln auch schon länger nicht mehr gesehen. Das verändert sich auch viel von der Infrastruktur, dass man sich das Ganze nochmal anguckt. Es sind manchmal ganz einfache Dinge, ne? Denn kaum ein Konzept ist so neu und individuell, dass es keinen Wettbewerb gibt. Und bei einem Marktanteil von 65%, den wir als Sparkasse Köln-Bonn halten, im gewerblichen sowie im Existenzgründungsbereich, haben wir sicherlich den einen oder anderen Wettbewerber auch in der Betreuung. Ne? Das heißt nie, dass wir Zahlen, Daten, Fakten von anderen Personen rausgeben, aber es macht es mir halt sehr einfach, an Daten ranzukommen, die am Markt einfach nicht zugänglich sind. Ne? Das heißt, tatsächlich Businessplan lesen, mir den Standort schon mal angucken, mir mal die Wettbewerbssituation angucken und versuchen, an Zahlen, Daten, Fakten heranzukommen vom Wettbewerb, um mal zu sehen, so der erste Rütteltest, ist das, was der Kunde da an Planzahlen aufgestellt hat, tatsächlich realistisch, passt das so ein bisschen. Nichtsdestotrotz gucke ich mir sehr genau den Lebenslauf an. Mit den neumodischen Ausbildungsbereichen und Studien muss ich hin und wieder auch mal googeln, was der Kunde überhaupt studiert hat. Das ist ja heute aus der Bezeichnung nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehbar. Aber ja, das sind so meine Vorbereitungen auf das Gespräch. Ne? Ein kleiner Rütteltest, wo der Kunde erstmal nicht dabei ist.
Ja, wo du gerade Lebenslauf erwähnt hast. Also ich lasse es ja, mit meinen Kunden mache ich es ja immer so. Zum einen, dass ich sie sehr ausführliche Lebensläufe schreiben lasse, wo nicht nur irgendwie eine Zeitspanne steht und ich habe bei dem Unternehmen gearbeitet, sondern zumindest mal sage, was ist für ein Unternehmen und was war meine Funktion auch in dem Unternehmen, dass man sich da was raussuchen kann schon mal. Und ich lasse immer ein Motivationsschreiben schreiben. Also das halte ich für sinnvoll, weil so ein Lebenslauf kann so und so interpretiert werden. Ist das für dich immer hilfreich? Also wenn du so Informationen, also wenn du so Motivationsschreiben, wo einer mal wirklich im Vorfeld schon schreibt, wieso, weshalb, warum möchte ich das machen?
Definitiv, ne? Alles an Informationen hilft am Ende des Tages weiter. Wir bekommen häufig Lebensläufe, da steht da nur drin, keine Ahnung, 1987 bis 1992, Firma XY GmbH. Steht noch nicht mal drin, aus welcher Branche Mitarbeiter. Also man muss es dann wieder ergoogeln, um zu sehen, was der Kunde eigentlich im Vorfeld oder zumindest bei welcher Firma er gewesen ist, was er dort gemacht hat. ist da daraus immer noch nicht ersichtlich. Ne? Von daher ist es immer ganz gut, dass man neben der Firma, wo man gearbeitet, auch erwähnt, was hat man in dem Bereich gemacht? Hat man Personalverantwortung gehabt? Hat man Budgetverantwortung gehabt? Wo sind vielleicht Parallelen zur jetzigen Selbstständigkeit? Ne? Welche Tätigkeiten hat man in dem Beruf ausgeübt, die man heute transportieren kann oder vielleicht auch positiv nutzen kann in der eigenen Selbstständigkeit? Ne? Hilft natürlich weiter. Zeugnisse sind natürlich auch immer wünschenswert, um zu sehen, was zu machen. Denn letztendlich wollen wir ja schon nochmal gucken, hat der Kunde nur eine wilde Idee oder kennt er sich wirklich mit dem aus, was er da tatsächlich tun will. Ne?
Ja, wenn wir jetzt mal das Thema beispielsweise Quereinsteiger haben, also aus dem Lebenslauf wäre dann nicht ersichtlich, dass er da irgendwie Branchenkenntnisse etc. haben kann, dann ist ja wahrscheinlich die Qualität des Businessplans nochmal umso wichtiger, dass er damit dokumentieren kann, mit der Vorbereitung, Marktrecherche, Wettbewerbsrecherche, Zielkundenrecherche, dass er sich entsprechend damit auseinandergesetzt hat. Legst du dann da einen Fokus drauf, wenn du so einen Quereinsteiger hast, dass du guckst, was hat er sich für Informationen aus der Branche gesammelt, die er nicht kennt?
Ja klar, die Frage muss man sich ja von vornherein stellen. Ne? Ich bringe ja immer wieder dasselbe Beispiel, wenn ich mich nach 30 Jahren Bank plötzlich in der Gastronomie selbstständig machen möchte, welche Qualifikation bringe ich mit? Natürlich, theoretisches Wissen habe ich eine ganze Menge. Das befähigt mich aber noch lange nicht, einen Gastronomiebetrieb zu führen. Ne? Von daher ist das Motivationsschreiben, was du gerade erwähnst, hat sicherlich einen Weg, um mal aufzuzeigen, warum möchte ich mich als Quereinsteiger in einer anderen Branche selbstständig machen. Die Parallelen, die ich gerade gesagt habe, ne, was kann ich aus einer alten beruflichen Tätigkeit mitnehmen in die Selbstständigkeit? Und der Businessplan sollte natürlich dann auch so aufgebaut sein, dass man sieht, dass er sich mit dem Thema auch beschäftigt hat. Ne? Also wir hatten vor kurzem mal wieder, plötzlich wollten alle Donuts machen. Ne? Aber warum wollten sie Donuts machen? Weil in der Presse stand, da kann man viel Geld mit verdienen. Und die ersten Läden, die aufgemacht hatten, hatten eine Schlange vor der Tür. Ne? Und plötzlich wollte die ganze Welt Donuts machen. Ist sicherlich nicht der richtige Weg, eine Motivation zu haben, um eine Gründung zu vollziehen. Ne? Also von daher die Faktoren, die du gesagt hast, mit dem, wie wir das Ganze noch aufbauen, klar ist Motivationsschreiben, warum, wieso, weshalb, weil die Frage stelle ich mich, warum will der sich plötzlich komplett woanders selbstständig machen, wo er bisher nie gearbeitet hat?
Ja, und du hattest das gerade in so einem charmanten Nebensatz gesagt, da sollte nicht die Motivation sein, das viele Geld zu verdienen, weil man das mal irgendwo gelesen hat, sondern ich glaube, das können wir alle sagen, die lange mit der Selbstständigkeit zu tun haben, wirklich erfolgreich, also wie man jetzt auch immer Erfolg definiert, aber wird man ja tatsächlich nur, weil man irgendeine Aufgabe hat, die man mit Leidenschaft macht. Ansonsten verliert man sehr schnell das Lust und der Donut-Hype ist ja gefühlt schneller vorbeigegangen als damals der Bubble-Tea-Hype, der wiedergekommen ist, aber das finde ich noch einen ganz wichtigen Hinweis, sich da wirklich mal selber zu hinterfragen, was eigentlich die Motivation ist. Und das Geld, klar wollen wir alle Geld verdienen, aber das sollte irgendwo mal weiter hinten rangieren von der Motivation her. Jetzt gibt's mal, oder es gab mal Statistiken, ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell sind, die zitieren wir auch immer in der Veranstaltung, dass ja es schon mal eine Hürde ist, generell in so ein Bankgespräch reinzukommen. Irgendwie 50% der Leute scheitern da schon, um überhaupt mit ihrem Businessplan, also ist der Businessplan das Ziel erreicht, in so ein Bankgespräch reinzukommen und dann scheitert nochmal eine erhebliche Anzahl von Menschen selber im Bankgespräch, weil sie sich nicht gut verkaufen können oder vielleicht ihre Geschäftsidee nicht verkaufen können. Kannst du sagen, was muss denn jetzt mal eigentlich negativ betrachtet, was muss denn eigentlich passieren, dass du sagst, das Bankgespräch hat mich jetzt nicht überzeugt. Der Businessplan war cool irgendwie und deswegen ist er ja im Bankgespräch, aber was muss passieren, dass du dann im Bankgespräch erkennst, nee, ist nicht das Richtige?
Ja, fangen wir mal da an. Die Frage ist ja schon, wer hat den Businessplan gemacht? Wenn der Gründer den selber geschrieben hat, gehe ich davon aus, dass er sich mit den Inhalten beschäftigt hat. Ne? Jetzt kenne ich deine Businesspläne, die sind top. Würde ich immer sagen, kann man machen, aber und da bleibe ich dabei, was ich eben gesagt habe, der Gründer ist der wichtigste Punkt. Ne? Also der Businessplan kann so schön sein, wie er will. Ne? Wenn der Gründer das aber im Gespräch nicht verkörpert, diesen Businessplan, dann ist es für mich nicht der richtige Ansprechpartner, beziehungsweise nicht der Partner, wo ich als Vertreter der Sparkasse Köln-Bonn jetzt die nächsten Jahre mit zusammenarbeiten möchte. Ne? Also der Gründer muss schon performen, der muss zeigen, dass er das, was er davor hat, lebt, mit Leidenschaft vorantreiben möchte. Und das, was du gerade sagtest, nicht nur einfach Geld verdienen möchte. Ne? Und das zeigt sich bei uns im Gründungsbereich relativ schnell, dass das Geldverdienen nicht an erster Stelle nach ein paar Jahren steht, sondern Work-Life-Balance das Thema ist, ne, Zeit mit der Familie zu verbringen und nicht 7 Tage die Woche zu arbeiten, um am Ende des Tages noch 1.000 Euro mehr aus dem Unternehmen rauszuholen. Ne? Mhm. Aber tatsächlich, der Gründer muss überzeugen im Termin. Ne? Wenn ich ihm Fragen stelle und er weiß A nicht, was im Businessplan drin steht, dann zeigt schon, das ist bei dir nicht im Fall, weil du dich ja sehr intensiv mit dem Gründer auch beschäftigst und mit dem Businessplan, aber wir kennen auch Berater auf dem Markt, denen gibst du 3 Stichworte, die machen da draußen einen Businessplan und schicken den Kunden damit zur Bank, begleiten ihn noch nicht mal. So, und wenn der Gründer den ja schon nicht gelesen hat oder die Inhalte nicht so richtig kennt oder nicht weiß, wo Zahlen, Daten, Fakten herkommen, na, dann ist das natürlich schon ein K.O.-Kriterium. Nichtsdestotrotz kann ein guter Gründer aber auch mit einem guten Businessplan schon mal scheitern, wenn wir anhand der Fragestellungen sehen, dass er vielleicht auch nur an der Oberfläche gekratzt hat, ne? Also gar nicht tief in die Branche eingestiegen ist. Ne? Und wenn wir das feststellen, dann ist das kein komplettes No-Go, aber das zeigt einfach, er muss sich da vielleicht noch ein paar Monate vorbereiten, ne, auf ja, diese Gründung.
Aber das ist ja auch immer gut, weil die Chance gebt ihr ja auch immer. Ne? Ihr macht ja selten einen wirklich harten Cut und sagt, pass auf, brauchst nie wiederzukommen. Also wenn du irgendein Potenzial siehst, dann ist es ja ganz oft so, dass du mir auch den Tipp gibst, pass auf, denk doch mal die Richtung, arbeite da nochmal dran und dann setzen wir uns nochmal zusammen. Also du machst ja relativ selten, beziehungsweise bekomme ich somit die Tür ganz zu. Also man hat ja nochmal eine zweite und vielleicht auch eine dritte Chance ja, bei dir.
Es gibt immer wieder K.O.-Kriterien. Ne? Eine völlig desolate Schufa, Fändungsmaßnahmen, Gerichtsvollzieher ja, etc. Das sind Sachen, da können wir am Ende des Tages auch nicht viel mehr daran machen. Ne? Nichtsdestotrotz, auch solche Gründungen haben wir schon mal umgesetzt. Ne? Das, was du gerade sagtest, ne? Wenn wir 100% vom Gründer überzeugt sind und von der Geschäftsidee, dann versuchen wir am Ende des Tages auch noch das durchzuboxen. Dann wird es zum Schluss keine öffentlichen Fördermittel geben, weil die ganz klare Kriterien haben. Aber dann ließe sich sowas über Bankenmittel immer noch gestalten. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr selten, dass wir sagen, es bringt nichts. Ne? Lass ja, uns die Gespräche hier beenden.
Ja. Da merkt man halt einfach wieder, dass du lösungsorientiert bist an der Stelle tatsächlich. Weil ansonsten so, weil du hast ja gerade das mit der Schufa angesprochen, das gilt ja bei den meisten Banken immer als No-Go. Also sobald da irgendein Schufa-Eintrag ist, egal wieso, weshalb, warum, beschäftigen sich die meisten gar nicht mit, für die ist das ein krasser Exit. Und du sagst, wenn alles andere passt und du glaubst an den Gründer und die Idee, versuchst du trotzdem eine Lösung zu finden. Du hattest gerade das Stichwort gesagt, andere Berater kommen vielleicht gar nicht mit zum Bankgespräch. Wie siehst du es generell, wenn Berater mit zu so einem Bankgespräch kommen, also sei es jetzt Steuerberater, Unternehmensberater oder wenn wir im Franchise-System sind, vielleicht ein Franchise-Manager oder?
Ja, ich bin grundsätzlich offen für alles. Wichtig ist, dass der Gründer sich präsentiert und nicht der Berater oder der mitkommt. Ne? Also Unterstützung, moralische, ist immer gegeben. Ne? Muss ja nicht nur ein Berater sein oder ein Steuerberater oder ein Franchise-Manager. Das kann ja auch der Ehepartner sein oder ein Familienangehöriger, der einfach vielleicht in dem Konzept auch mitarbeitet als Angestellter oder auch ein bisschen Input gibt. Ne? Also ich habe keine Berührungsängste. Jeder Gründer darf gerne seinen Berater mitbringen. Wichtig an der Stelle ist natürlich die Rollenverteilung. Ne? Ich möchte mich mit dem Existenzgründer unterhalten und nicht mit dem Franchise-Manager zum Beispiel bei Franchise-Systemen, was wir sehr häufig haben, die natürlich hochmotiviert sind, ihr System zu präsentieren, aber klar, wir wollen das System kennenlernen, aber wir wollen natürlich hauptsächlich erstmal den Existenzgründer kennenlernen. Ne? Und so ein Berater wie du, du mischst dich ja auch nicht in die Gespräche ein. Ne? Ich finde, so ein Berater ist immer gut als Backup, wenn der Gründer mal den roten Faden verliert, ne, und gerade mal nicht weiß oder ein bisschen nervös wird, kann man als Berater auch mal 1-2 Sätze mal dazwischen sagen, so damit der Gründer auch die Chance hat, sich wieder zu fangen und den Faden wieder aufzunehmen. Und von daher, ja. Grundsätzlich.
Hatten wir ja mal sogar vielleicht eine kleine Anekdote an der Stelle, hatten wir ja mal ein ganz gutes Beispiel. Es war, glaube ich, sogar ein Franchise-System, wo der Gründer selbst der war so nervös, dass er bei der Einstiegsfrage, wo du nur gefragt hast, wieso, weshalb, warum wollen sich ja mit dem Franchise-System selbstständig machen, so einen Hänger hatte, dass er wirklich nichts sagen konnte.
Ja, ist natürlich auch ein Extrembeispiel. Ne?
Ja, aber da kann man ihm halt ganz leicht auf die Spur helfen. Ich meine, ich habe dann, glaube ich, gesagt, erzählen Sie doch einfach mal ganz frei, wie Sie es mir auch erzählt haben, wo haben Sie das Franchise-System kennengelernt? Und dann kam er halt irgendwann in den Redefluss.
Ja. Ja, ist natürlich selten, aber man sieht es schon immer, ne, dass die Leute rot werden, anfangen zu schwitzen, nervös mit den Fingern oder mit den Beinen wippen, ne, Hektikflecken bekommen. War bis jetzt auch immer alles dabei, ne, aber bei dem Extremfall war es ja tatsächlich so, dass ich hatte das Gefühl, er wollte antworten, aber es kam halt einfach keine Akustik aus dem Mund. Ne, also er war so gehemmt an der Stelle. war jetzt nicht der beste Einstieg für einen Existenzgründer, ne? Weil am Ende des Tages sind wir genauso Kunden wie vielleicht seine zukünftigen Geschäftspartner, wo er sich auch verkaufen muss.
Ja, aber es hatte ja ein Happy End, die Finanzierung ist ja zustande gekommen.
Auf alle Fälle.
Jetzt gehen wir mal, bleiben wir mal bei Happy End. Du entscheidest dich auch nach dem Bankgespräch weiter, dass du das Vorhaben gerne begleiten möchtest. Wie geht es dann weiter, dass Gründer mal einen Eindruck bekommen, was dann passiert und vielleicht warum es auch noch eine gewisse Zeit dauert, dass nicht nach dem Bankgespräch sofort Geld zur Verfügung steht?
Ja, ist natürlich jetzt ein breites Spektrum, ne? Fangen wir vorne an. Nach dem Bankengespräch sind vielleicht noch ein paar To-Dos zu erledigen. Es müssen noch Unterlagen nachgereicht werden. Wir müssen vielleicht doch noch mal was recherchieren, weil neue Fragen aufgekommen sind. Aber wenn wir an dem Punkt angekommen sind und sagen, ja, wir finanzieren das, kommt es darauf an, wie wir finanzieren. Eine reine Sparkassenfinanzierung geht natürlich deutlich schneller, als wenn wir öffentliche Fördermittel über die KfW, NRW-Bank einbinden oder vielleicht uns sogar eine Bürgschaft einkaufen müssen über die Bürgschaftsbank in Neuss. Aber alle Finanzierungswege sind legitim. Je nach Finanzierungsstruktur dauert es halt mal was länger oder mal was kürzer. Nichtsdestotrotz, unsere Philosophie der Sparkasse Köln-Bonn ist es halt anders wie bei anderen Sparkassen und Banken, dass wir nicht nur die Gründungsfinanzierung genehmigen und den Kunden dann an einen anderen Berater weitergeben, sondern bei uns ist es tatsächlich so, dass wenn ich einen Kunden begleite, mache ich die Finanzierung, begleite ihn durch die Auszahlung in die Mittelverwendung für die öffentlichen Fördermittel und begleite ihn dann auch noch 3 Jahre weiter. Wir wollen tatsächlich sehen, dass wir die Gründungen, die wir genehmigen, letztendlich, dass die am Markt auch umgesetzt werden, dass nachher die Bilanz stimmt, dass die Gewinn- und Verlustrechnung stimmt, dass der Kunde im Markt angekommen ist, dass er davon leben kann. Und erst dann machen wir einen Cut und sagen, okay, jetzt ist er kein Existenzgründer mehr. Und dann wird er übergeleitet in an eine andere Vertriebseinheit bei uns im Hause, die aber für ihn wieder optimal ist. Das hängt davon ab, was hat er für eine Umsatzgröße, was für Kreditvolumen hat er, wo liegen seine Schwerpunkte in der Selbstständigkeit. Oder ist es vielleicht, dass er so weit ist, dass er gar nichts mehr betrieblich benötigt. Der Betrieb läuft und wir müssen uns noch um Vermögensanlagen kümmern, steueroptimiert, dann wird er halt bei uns bei Private Banking positioniert. Aber jede Phase der Selbstständigkeit hat einen speziellen Ansprechpartner bei uns im Hause. Ne? Und bei uns sind es halt in der Gründung in der Regel, wir sagen immer in der Regel 3 Jahre. Es gibt Kunden, die, wenn es gut läuft, die auch schon nach 2 Jahren das Gründercenter verlassen. Ich hatte aber auch schon Kunden, die 6 oder 7 Jahre bei mir in der Betreuung gewesen sind, weil es sehr lange gedauert hat, bis sie sich am Markt etabliert haben.
Ja, aber da ist ja auch wieder spannend und interessant, dass ihr da wirklich an der Seite eures Kunden bleibt, ne, und ihn da auch durch schwierige Zeiten bringt. Offensichtlich war es ja da, dass es nicht direkt so lief, wie man sich das vorgestellt hat. Wie gehst du generell mit dem, weil auch das werde ich super oft gefragt, mit dem Thema Nachfinanzierung um? Wenn du da jetzt einen Kunden begleitest und stellst dir raus, okay, es funktioniert noch nicht so richtig, wir müssen da nochmal nachlegen.
Ja, wir versuchen das Thema Nachfinanzierung natürlich zu vermeiden. Da gibt es natürlich mehrere Hebel. Geht man schon in der Gründungsfinanzierung, wo man vielleicht noch gegenseitig eine rosa-rote Brille anhat und einfach an das Konzept und an den Gründer glaubt, hin, dass man einfach Puffer einbaut, die Investitionen mit Puffer hinterlegt, in der Planung vielleicht geringere Umsätze plant und höhere Kosten, so dass man ein bisschen mehr Liquiditätsspielraum hat. Wenn das schon alles nicht funktioniert und wir ihm eigentlich schon viel mehr Mittel zur Verfügung gestellt haben, als er eigentlich ursprünglich mal geglaubt hat, zu benötigen, dann müssen natürlich schon ein paar kritische Fragen gestellt werden. Was ist eigentlich passiert? Warum hat er mehr Kosten? Warum sind die Umsätze nicht eingetroffen? Warum sind die Investitionen teurer geworden? Von daher versuchen wir das möglichst in der Gründungsfinanzierung immer abzudecken. Nichtsdestotrotz müssen wir uns von vornherein, wenn wir eine Gründungsfinanzierung machen, immer direkt die Frage stellen, wollen wir den Gründer, wenn es nicht hundertprozentig läuft, weiter begleiten und können wir ihn weiter begleiten? Das ist ein wichtiger Faktor. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich dann sage, ich finde es nicht schlecht, aber ich begleite sie nicht, weil ich ihnen nicht helfen kann, wenn es schief geht. Also ich möchte keinen Gründer in die Ecke zwängen und sagen, das muss jetzt funktionieren, denn wir wissen alle, eine Gründung kann so gut geplant sein, wie man will, dass es am Ende des Tages funktioniert, werden wir nicht wissen. Und wenn ich weiß, ich kann ihm danach nicht helfen, dann ist es nicht mein Kunde. Also ich muss Potenzial sehen, ihm auch, wenn es nicht so gut läuft, ihm helfen zu können.
Ja. Dann abschließend noch zu dem Thema Nachfinanzierung. Es läuft vielleicht nicht so. Viele haben ja die Angst, die sehen ja immer nur sehr schwarz-weiß. Entweder die werden mega reich oder sie gehen in die Insolvenz. Und oftmals haben die ja immer das Gefühl, okay, dann versucht mich die Bank, wenn es nicht so läuft, direkt in die Insolvenz zu treiben, sage ich jetzt mal ein bisschen hart ausgedrückt. Aber auch da versucht er ja, sowas tendenziell erstmal zu vermeiden.
Ja, grundsätzlich, also die Insolvenz ist der schlimmste Punkt für uns. Ne? Das heißt, wir verzichten auf die Darlehensmittel und kriegen das Geld nicht wieder und können abschreiben. Ne? Also bei uns auch da die Strukturen, bei uns im Gründercenter der Sparkasse Köln-Bonn, wir gehen natürlich den zweiten und dritten Schritt, versuchen den Kunden finanziell noch zu unterstützen durch eine Erweiterungsfinanzierung, Ersatzfinanzierung, um ihn noch über Wasser zu halten. Wenn das Ganze nicht mehr funktioniert, haben wir bei uns im Hause noch einen Bereich, der nennt sich Spezialkreditmanagement. Da sitzen Sanierungsberater, die noch weitere Kompetenzen haben, die wir als Gründungsberater schon wieder nicht haben. Auch die versuchen, den Turnaround mit dem Kunden hinzubekommen, im Zweifelfall mit einer Insolvenzberatung, dass nochmal Planungen aufgestellt werden, dass neue Gesprächspartner an den Tisch geholt werden. Und erst wenn alles das nicht fruchtet und wir am Ende des Tages uns nur noch auf der juristischen Ebene bewegen, dann bleibt uns auch nichts anderes, als das in die Rechtsabteilung abzugeben. Ne? Aber das ist für uns tatsächlich der letzte Weg, weil wir verzichten auf sehr, sehr viel Geld und Wir sind ein Kreditinstitut, wir leben von Zinsen und gerade in der Niedrigzinsphase, die wir aktuell haben, da muss ich verdammt viele Kredite vergeben, um 100.000 Euro Verlust aufzuholen.
Ja, also ich kann auch sagen, jetzt 14 Jahre bin ich selbstständig als Berater, also den Fall der Insolvenz, ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn erlebt habe, das kann ich an einer Hand abzählen in 14 Jahren. Ja. Gibt es da irgendwie bei euch eine Quote? Ich meine, ihr habt ja generell eine sehr gute Quote, das kann man an der Stelle nochmal sagen. Also du hast ja gesagt, ihr begleitet die im Regelfall 3 Jahre lang und dann schickt er sie raus in die Freiheit zur Firmenkundenberatung oder auch immer.
Was? Also wir haben eine Ausfallquote oder eine Insolvenzquote grundsätzlich erstmal von unter 3%. Das heißt, 97% unserer Gründer schaffen es natürlich, sich am Markt zu etablieren. Das ist sehr schön. Die 3%, die es nicht schaffen, auch da ist das Leben noch nicht zu Ende. Ne? Also wir haben häufig, dass Existenzgründungen auch einfach liquidiert werden können, wenn es nicht funktioniert durch Privatvermögen oder dass Family and Friends nochmal eintreten und Gelder reingeben oder wir machen eine Umfinanzierung. Der Gründer findet wieder einen Job irgendwo in seinem alten Bereich, kann damit den Kredit mittelfristig zurückzahlen. Ne? Alle Wege gehen wir, dass es zum harten Ausfall kommt. Das heißt, er sagt, er hat keine Vermögenswerte mehr, hat kein Einkommen mehr, er kann gar nichts mehr zurückzahlen. Das ist bei uns sehr, sehr selten. Und ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 3 oder 4 Jahren gehabt. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, also das ist ja sehr, sehr schön. Dann vielen Dank bis hierher. Ich habe jetzt noch eine abschließende Kategorie. Und zwar würde ich dich einmal bitten, weil es gibt dann auch eine Spotify-Playlist dazu. Gibt es irgendeinen Song, kannst auch 2 nennen, wenn du magst, die dich motivieren, wenn du mal irgendwie mal schlecht drauf bist, schwierige Zeiten hast?
Ja, ich glaube, 1 oder 2 Songs ist schwierig. Du kennst mich, du bist eher im Rap-Bereich unterwegs. Ich bin Kölner und ich bin Karnevalist, das mit Herz und Seele. Und
jetzt bin ich gespannt.
Wie gesagt, ich kann dir, glaube ich, kein genaues Lied sagen, aber wenn ich mal so richtig schlechte Laune habe, dann schmeiße ich mal eine Karnevals-CD rein und höre ein paar Karnevalslieder, die mich an schöne Zeiten erinnern, die mein Leben in der Session widerspiegeln, wo ich tolle Erlebnisse in der Vergangenheit hatte, wo man unbeschwert mit Menschen auch zusammensteht und mal über nicht geschäftliche Dinge redet. Von daher grundsätzlich das Genre Karneval.
Nenn mir bitte ein Lied, ich brauch's für die Playlist.
Ein Lied.
Was dir als erstes in den Kopf kommt.
Ah, so schwierig. Ich muss passen. Also das eine
dann,
Lied.
Dann suche ich eins aus.
Das eine Lied gibt's nicht, aber
ich suche eins aus und lass dich überraschen.
Genau. Aber vielleicht ein Punkt, wenn wir außerhalb des Karnevals sind, vielleicht, was ich jeder zu Herzen nehmen sollte, ist von Mark Forster sowieso. Wenn eine Tür zugeht, geht auch eine andere wieder
sehr
auf.
Gut.
Ich denke, das ist etwas, was gut heute zum Podcast passt und zur Existenzgründung. Und auch das habe ich persönlich, auch du hast das immer wieder erlebt. Ne?
Ja.
Wir haben beide sicherlich nicht nur gute Zeiten im Leben gehabt, sondern auch immer wieder mal schlechte Zeiten. Und wir sind heute noch da und sind heute glücklich und zufrieden und es ist immer wieder eine Tür aufgegangen, wenn eine zugegangen ist. Von daher, nimm das gerne mit auf die Playlist.
Gut, und ich suche das Karnevalslied aus. Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst, vielleicht einen Gründer zu lesen oder was dich motiviert hat, bewegt hat?
Ehrlich gesagt, ich habe kein Buch gelesen in diesem Bereich. Ich lese auch überhaupt nicht gerne Bücher. Ja, denn
nur Businesspläne.
50% meiner Arbeitszeit besteht daraus, dass ich lese. Und von daher bin ich froh, wenn ich abends nichts mehr lese.
Dann eine neue Kategorie, nenn doch mal den Lieblingsbusinessplan, den du gelesen hast.
Einen?
Meinen. Sehr schön. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und einen schönen Tag noch.
Danke, dass du mich eingeladen hast, Thorsten.
Gerne, gerne. Ich hoffe, du konntest jede Menge Impulse und Anregungen für ein möglicherweise anstehendes Bankgespräch aus dem Interview mit Markus Marx dir ziehen. Ich persönlich bin immer wieder beeindruckt, wie akribisch sich auch Markus Marx auf ein solches Bankgespräch vorbereitet. Und ich denke, es ist klar geworden, dass eine gute Vorbereitung auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass du zu den 50% Gründern gehörst, die erfolgreich aus einem solchen Bankgespräch hervorgehen. Und als Zugabe zu dem Interview möchte ich dir nochmal aus meiner Sicht sagen, worauf du dich besonders vorbereiten solltest, auf welche Phase des Bankgespräches du dich besonders vorbereiten solltest. Als Hintergrund nochmal, das Gute ist, dass Bankgespräche immer relativ ähnlich ablaufen. Das heißt, man kann Bankgespräche sehr gut trainieren, sehr gut vorbereiten, sehr gut proben. Wie genau das geht, dazu werde ich nochmal eine Solo-Folge machen. Ich möchte dir jetzt als Zugabe zu diesem Interview mit auf den Weg geben, wie du dich auf den für mich wichtigsten Part in einem Bankgespräch vorbereitest. Und damit du das besser einordnen kannst, möchte ich noch einmal klar machen, dass eine Finanzierungsentscheidung von einem Banker selten von einem konkreten Punkt abhängt, sondern ein Banker macht sich immer gedanklich so ein Plus-Minus-Konto auf und schaut immer, was spricht dafür und was spricht dagegen. Und ganz wichtig ist herauszufinden, was könnten mögliche Knackpunkte sein. Knackpunkte heißt, das sind Dinge, die dazu führen könnten, dass das Vorhaben nicht erfolgreich wird und dass am Ende des Tages, ganz platt gesagt, die Bank ihr Geld nicht zurückbekommt, was sie dir zur Verfügung stellen möchte. Deswegen sucht auch ein Banker im Regelfall im Bankgespräch gezielt nach solchen Knackpunkten. Diese Knackpunkte sind jetzt von Vorhaben zu Vorhaben, von Finanzierung zu Finanzierung sehr individuell. Entscheidend ist nur, dass man sich die Mühe macht, diese Knackpunkte sauber herauszuarbeiten, die optimalerweise auch schon im Businessplan anspricht im Rahmen einer sogenannten SWOT-Analyse. Und aber auch, ich empfehle immer, im Bankgespräch diese Knackpunkte proaktiv anzusprechen. Und natürlich auch eine Argumentationslinie parat zu haben, wieso, weshalb, warum, die in deinem speziellen Falle dann entschärft sind. Und das ist ein wichtiger Part der Vorbereitung. Und wo du das im Gespräch ansprichst, erkläre ich dir jetzt noch ganz kurz. Und zwar läuft ein Bankgespräch typischerweise so ab, nach einer kurzen Warm-up-Phase, auch Smalltalk genannt, wirst du im Regelfall vom Banker gebeten, ganz frei raus, kurz zu erläutern, wieso, weshalb, warum möchtest du dich selbstständig machen. Und das heißt, das ist eine sehr offene Frage und du bekommst Raum, all das zu erzählen, was du meinst, was wichtig ist, was der Banker definitiv wissen sollte. Da gehört natürlich deine ganze Motivation da rein, dein Werdegang, er muss deine Stärken erfahren und jetzt ganz wichtig, hier in dieser Phase, in diesem Monolog, wie ich es mal nenne, würde ich auf jeden Fall auch, wenn es offensichtliche Knackpunkte gibt, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch vom Banker angesprochen werden, würde ich diese proaktiv
in diesen Monolog mit einbauen. Und zwar genau mit der Argumentation auch dahinter, wieso, weshalb, warum die in deinem speziellen Fall nicht greifen oder was du dir überlegt hast, um diese Knackpunkte zu entschärfen. Das zeugt zum einen davon, dass du dich vernünftig auf eine Selbstständigkeit vorbereitet hast und nimmt so ein bisschen überspitzt gesagt, dass der Banker da mit so einem erhobenen Zeigefinger sitzt und sagt, hey, ich habe da was entdeckt, wo du nicht dran gedacht hast. Deswegen empfehle ich immer, diese Punkte proaktiv, die sogenannten Knackpunkte proaktiv anzusprechen und zwar in, ich sag's mal, der Eröffnungsphase, dort, wo du Raum bekommst, all das zu erzählen, was dir wichtig ist. Also das wäre mein Tipp, worauf du dich vorbereiten solltest, generell auf diesen Monolog und vor allem auch Knackpunkte wirklich proaktiv ansprechen. Das ist meiner Erfahrung nach immer sehr, sehr, sehr zielführend in einem solchen Bankengespräch. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat, dass dir die Folge einen Mehrwert gegeben hat. Ich bin für heute draußen, wie du hoffentlich erfolgreich aus deinem nächsten Bankgespräch und wir hören und sehen uns nicht, aber wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Thorsten. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.